Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin, Lauritz Krohmann, und dann starten wir einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, Manchal, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Lauritz, 25 Jahre alt, trainiere diese Saison die U15 bei Holstein Kiel in der Regionalliga. Parallel zu dem Trainerjob in Anführungsstrichen studiere ich noch im Master Sport und Geschichte. Das neigt sich jetzt auch dem Ende, schreibe jetzt gerade meine Masterarbeit und sollte dann hoffentlich im Sommer dann den Abschluss in der Tasche haben.
Ja, sehr cool. Und wir wollen uns ja heute über das Umschaltspiel austauschen. Und ja, ich hatte auf jeden Fall mal bei einer deiner alten Mannschaften gesehen, dass ihr da die Überzahlsituation sehr gut ausgespielt habt. Von daher würde mich natürlich erstmal interessieren, ja, was sind denn da für dich so Prinzipien, Leitlinien, mit denen du arbeitest, was einfach Dinge sind, worauf Spieler für dich achten sollten?
Also grundsätzlich finde ich, also sind eigentlich die Umschaltaktionen generell so Gemeinschaftsaktionen. Also für mich kommt es da schon darauf an, dass da das gesamte Team dann irgendwie mitmacht, dass nicht nur der Einzelne da vielleicht die Aktion initiiert, sondern es müssen schon alle irgendwie beteiligt sein, natürlich dann auch in unterschiedlichen Rollen. Da kommen wir sicherlich später auch noch zu. Aber erstmal ist ganz zentral, dass alle eben mitmachen. Jetzt dann bei meinem aktuellen Verein, bei Holstein Kiel, so bietet sich natürlich irgendwie so die Metapher des Storchenschwarms an, so das ist, glaube ich, ganz, ganz greifbar dann auch irgendwie für die Jungs, dass die dann eben wissen, dass ja alle an diesen Umschaltaktionen beteiligt sind und sich da eigentlich keiner rausnehmen darf, damit die Aktionen offensiv oder defensiv dann am Ende auch für uns erfolgreich sein können.
Es gibt ja dieses Modell mit den verschiedenen Spielphasen, und dann gibt es ja einmal quasi dieses, naja, Angriffsspiel, wenn der Gegner kontrolliert, geschlossen hinter dem Ball steht und dann eben offensiv das Umschalten nach Ballgewinn, wo der Gegner noch unorientiert ist. Inwiefern unterscheidest du da zwischen den beiden Phasen? Weil da gibt es natürlich dann, wenn man so seine Prinzipien aufstellt, kommt man, glaube ich, immer so zu der Situation, dass du da starke Überschneidungen hast. Deshalb gibt es auch welche, die einfach nur zwischen Angreifen und Verteidigen unterscheiden. Also was, inwiefern hat das für dich so eine Sonderstellung, dieses Umschalten?
Also ich fange vielleicht erstmal mit den Gemeinsamkeiten an. Also sowohl beim Spiel gegen den Ball als auch dann irgendwie im Umschalten gegen den Ball habe ich so ganz klar für mich, und so möchte ich eigentlich auch, dass dann meine Mannschaften auftreten oder versucht, denen das zumindest zu vermitteln, einfach so diese Leidenschaft, auch das eigene Tor zu schützen, die Leidenschaft zu verteidigen. Das ist, glaube ich, in jeder Phase, wo wir gerade nicht den Ball haben, sollte das eigentlich dann spürbar sein, sollte auch von den Jungs spürbar sein. So, das ist, würde ich mal sagen, mit die obergeordnete Handlungslinie, wenn man irgendwie so will. Ist jetzt ja nicht unbedingt dann irgendwie so dieses klassische Prinzip, sondern es ist dann in Anführungsstrichen vielleicht eher so eine Einstellung, die man irgendwie mitbringen muss. Und das steht für mich in dem Zusammenhang dann auf jeden Fall mit ganz oben. Also da unterscheide ich nicht wirklich zwischen den beiden Spielphasen, will sie aber dann doch, wenn man es dann darauf runterbrechen will, in beiden Phasen erkennbar haben, sodass eben ja alle Spiele, gab es dann der Stürmer ist oder dann doch der Innenverteidiger, natürlich dann in diesem Komplex unterschiedliche Aufgaben haben. Aber erstmal möchte ich bei beiden schon die Mentalität und dann irgendwie auch die Einstellung und den Willen sehen, das eigene Tor zu schützen. So, das auf jeden Fall. Wo ich nochmal so ein bisschen unterscheiden würde dann zwischen den einzelnen Phasen, wäre sicherlich auf jeden Fall, dass man versucht, Konter zu unterbinden, gerade so dann in diesen Umschaltphasen, wenn man natürlich auch selbst irgendwie noch dann vielleicht ungeordnet ist, wenn man gerade den Ball verloren hat. So ist für mich ganz, ganz zentral, dass man eben dann gegebenenfalls Kontersituationen gerade in diesen Umschaltkomplexen unterbindet. Bestenfalls natürlich dann irgendwie durch ein gelungenes Gegenpressing oder dass man dann kontrolliert fällt. Das wäre natürlich der Optimalfall, dass man dann wieder in Ballbesitz kommt. Aber erstmal ist auf jeden Fall auch wichtig, dass wir da eben in kein Konter laufen, sondern eine entsprechende Absicherung haben. Oder eben, da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen intensiver, detailliert und konsequent ins Gegenpressing zu gehen.
Wenn wir jetzt, ja, oder anders gesagt, du hast ja schon mal relativ allgemein gesprochen, naja, bist du aufs Kollektiv eingegangen, dass dir das erstmal wichtig ist. Wenn wir jetzt ein bisschen konkreter werden, vielleicht erstmal umschalten nach Ballgewinn. Wie strikt sind da deine Vorgaben? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der ballführende Spieler, naja, wie viele Freiheiten hat er irgendwie, wo er zum Beispiel dann hindribbelt? Weil es ja so Klassiker 2 gegen 1, dass man sagt, auf den Gegenspieler zu dribbeln, den ja, Fuß, der weiter von deinem Mitspieler entfernt ist. Genau, also wie strikt sind da deine Vorgaben?
Genau, also das ja erstmal dann wirklich so das klassische 2 gegen 1. Ich denke mal, da unterscheide ich mich nicht von anderen Trainern. Irgendwie natürlich geht es da erstmal darum, irgendwie den Gegner zu binden und dann eben selbst durchzugehen, je nachdem, was der Gegenspieler macht, oder den Ball dann eben zum Mitspieler zu passen. Natürlich da auch in vorderen Fuß, dass er gleich mit dem ersten Kontakt im Rücken des Gegners kommt, sodass grundsätzlich dann zu dem 2 gegen 1 Verhalten, ist speziell aufs Umschalten gemünzt, würde ich oder sage ich auf jeden Fall, dass von dem Ballführenden dann der erste Blick definitiv tief gehen soll. Das heißt nicht, dass eben dann auch gleich der erste Pass tief gehen muss, sondern ich sage eher vielmehr so, spätestens der zweite Pass soll nach vorne gehen, was eben dann schon eine gewisse Freiheit ermöglicht, entweder klar ins Dribbling zu gehen. Natürlich aus der Drucksituation ist meistens dann Pass vor Dribbling das richtige Mittel oder das effektivere Mittel, je nach Situation. Aber ich möchte auch nicht, dass jetzt jeder erste Ball immer nach vorne gespielt wird. So, wenn es die Situation hergibt, wäre das natürlich der Best Case, weil das eben dann der kürzeste Weg zum gegnerischen Tor ist, der Gegner da ja auch noch ungeordnet ist. Aber durch diese Entscheidungsfreiheit, in Anführungsstrichen, wenn man so will, dass man aber spätestens den zweiten Pass nach vorne spielen kann, inkludiert das ja, dass man direkt nach Ballgewinn den ersten je nach Situation auch quer oder zurück spielen kann. Also so das verbiete ich nicht, möchte aber schon, dass wir dann zielstrebig und relativ schnell in die Tiefe kommen, in dem Zusammenhang auch dann immer die tiefste Option priorisieren. Also wenn wir da irgendwie eine Entscheidungsmöglichkeit haben, dass wir dann eher den tiefsten Spieler einsetzen, vorausgesetzt, dass es dann für uns eben eine gute und sinnvolle Spielfortsetzung irgendwie möglich. Sei es dann auch wieder darum, dass dann andere Spieler irgendwie die Anschlüsse herstellen müssen, wo wir dann auch wieder bei diesem Storchenschwarm, bei dieser Gemeinschaftsaktion des Umschaltens wären.
Ja, am Ende geht es ja dann dabei darum, dass man, naja, die Mannschaft insgesamt irgendwie auf ein gemeinsames Ziel primet, dass eben sagst, die tiefste Option, die wollen wir suchen. Ich fand das mal ganz interessant im Austausch mit dem B-Lizenzausbilder aus Hamburg, Tim Stegmann. Der hatte zum Beispiel, am Ende ist es ja irgendwo nur Wording, aber er hatte als Alternative zu erster Blick geht tief auch nochmal erster Gedanke ist tief vorgeschlagen, um damit nochmal irgendwie zu akzentuieren, dass es nicht darum geht, wie du ja auch gesagt hast, den ersten Ball irgendwie immer lang zu kloppen, sondern wirklich zu sagen, das ist mein erster Gedanke, das will ich erstmal gucken, ob das möglich ist. Und wenn das nicht geht, ja, okay, dann muss ich vielleicht erstmal den Ball sichern oder so. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das mit dann, also absolut beides hatte auch seine Bewandtnis. Am Ende, wie du schon sagst, ist wahrscheinlich so ein bisschen Wording. Ich finde, für die Jungs selbst, für die Vermittlung und auch um sich selbst klar zu werden, finde ich zum oder verwende ich auf jeden Fall diesen ersten Blick, weil ich finde, dass die sich dann selbst auch ganz gut irgendwie kontrollieren können, ob das denn nun der Fall gewesen ist, nachdem ich dann irgendwie den Ball gewonnen habe, ob ich wirklich das erste Mal oder den ersten Blick dann tief gehabt habe, ob ich wirklich nach vorne geschaut habe.
Genau, dann ja, versuche ich noch ein bisschen weiter irgendwie ins Detail zu kommen. Also wir haben ja schon so Beispiele genannt mit Gegenspieler andribbeln. Ich habe zum Beispiel auch schon von Trainern gehört, dass sie das ein bisschen anders machen. Zum Beispiel, dass einer gesagt hat, er würde gerne, wobei ich das ein bisschen, also es hat nicht so ganz irgendwie meinen Geschmack getroffen, weil er sagte, er würde gern in den Raum dribbeln und dahin, wo man am Ende nicht hin möchte. Also wenn mein Mitspieler, ich bin im 2 gegen 1, mein Mitspieler steht rechts von mir, dann dribbel ich nach links in den Raum mit der Theorie, meinen Gegenspieler mit dahin zu ziehen und dann den Pass quasi frei zu machen. Aber damit rechne ich ja, dann rechne ich ja damit, dass ich den Gegner auch wirklich mitziehe und gebe ihm ja eigentlich die Chance, mich von meinem Mitspieler zu isolieren, wenn der
Ja.
Verteidiger das vernünftig macht. Von daher. Aber ich habe auf jeden Fall, deshalb versuche ich so ein bisschen irgendwie ins Detail zu gehen, weil ich daher ja so ein Stück für mich entdeckt habe, dass Dinge, die vorher für mich selbstverständlich waren, dass es da auch irgendwie unterschiedliche Philosophien gibt. Und da würde ich gerne irgendwie ins Detail noch reinkommen, was bei dir dann beim Umschalten nach Ballgewinn, ja, was so Prinzipien für dich sind. Also wir haben jetzt einmal gesagt, Gegenspieler andribbeln. Was sind noch so wichtige Aspekte für dich?
Also direkt dann quasi nach dem Ballgewinn, das hatte ich auch schon so kurz angerissen, ist auf jeden Fall dann eben, dass wir so weit wie nötig dann aus diesem Druck rauskommen, aus dem unmittelbaren Gegnerdruck, weil der Gegner ja wahrscheinlich auch irgendwie ins Gegenpressing geht. So, das ist ja dieser Tage dann auch irgendwie bei fast allen Mannschaften der Fall, dass jeder irgendwie sagt, ja, ich möchte, dass meine Mannschaft gut im Gegenpressing ist. So, das heißt, mit einem gewissen Widerstand des Gegners muss man dann irgendwie ja rechnen beim Umschalten nach Ballgewinn. Und dieses Gegenpressing, egal ob es dann nun wirklich gut organisiert ist oder ob es einfach nur wildes Draufgerenne ist, muss man ja irgendwie dann brechen oder irgendwie überspielen. Und da gilt eben dann so ein bisschen die Leitlinie, wenn wir es jetzt als Prinzip dann formulieren wollen, eben so weit wie nötig aus dem Druck rauszuspielen. Das kann eben auch dann ein tiefer Ball sein, das kann ein Querpass sein, das kann ein Rückpass sein. So, da ist eigentlich, oder es kann natürlich dann irgendwie auch ein Dribbling sein. So, das ist jetzt nicht wirklich vorgegeben. So, da lasse ich den Spielern doch schon ihre freie Entscheidungsgewalt, sage ich mal. Was ich dann halt haben möchte, wie gesagt, ist dieser zweite Ball, der tief kommt. So, das auf jeden Fall. Aber erstmal muss man natürlich irgendwie das Gegenpressing des Gegners dann überbrücken. Und dann in einem weiteren Punkt, wenn wir vielleicht da mal den Blick dann vom Ballführenden lösen, ist ja auch immer spannend die Frage, okay, wie geht's dann weiter? Also klar, jetzt haben wir den Ball gewonnen, jetzt hatte der Ballführende, hatte den Ball, hat jetzt vielleicht den zweiten Pass dann irgendwie tief gespielt. Wie geht's jetzt dann weiter? Also dann ist ja das Umschalten nach Ballgewinn noch nicht vorbei, sondern das Ziel ist natürlich irgendwie gefährlich vors gegnerische Tor zu kommen. Und ich glaube, auch dafür ist es dann eben wichtig, weitere Handlungsoptionen mit den Jungs besprochen zu haben, so dass eben nicht da das Umschalten nach Ballgewinn endet, sondern dass es da eigentlich erst wirklich beginnt mit der Spielfortsetzung und dass wir irgendwie dann einen Angriff initiieren wollen, dass wir dann die Dynamik, die wir hoffentlich da schon irgendwie so ein bisschen entwickelt haben, aufrechterhalten wollen, am Ende dann zum Abschluss bringen wollen. Und da geht es für mich dann darum, dass die Spieler dann selbst entscheiden müssen, ob sie eben in tiefe Laufwege investieren oder ob sie die Absicherung bilden. So, weil das ist auch ganz, ganz zentral. Natürlich, wenn wir den Ball gewonnen haben, wollen wir nicht in den Konter laufen. So wollen wir uns natürlich nicht hinten irgendwie offen hinstellen und dann bei einem eventuellen Ballverlust auf einmal in Unterzahl irgendwie verteidigen. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass es eben beim Umschalten nach Ballgewinn nicht darum geht, dass wir alle irgendwie blind nach vorne rennen, sondern dass wir natürlich auch immer wieder eine gesunde Absicherung, eine gesunde Restverteidigung haben. Allerdings habe ich da jetzt nicht den Spielern 1:1 festgelegt, ja, nach Ballgewinn in dem Raum musst du das machen und du das, sondern auch da gibt es eine gewisse Entscheidungsfreiheit oder einen Entscheidungsspielraum für die Jungs, wo sie eben selbst in der Situation gucken müssen, was für eine Aufgabe sie dann gerade übernehmen können.
Du hast jetzt schon gesagt, es ist natürlich dann interessant, wie es dann weitergeht, wenn man tief gespielt hat. Und da würde mich interessieren, welche Rolle spielt für dich so die Halbspur in der Box, weil die wird ja immer so schön als Assist-Zone bezeichnet. Von daher ist das ja auf jeden Fall irgendwie ein Bereich des Spielfeldes, den man für sich nutzen kann. Ja, inwiefern machst du das mit deiner Mannschaft?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass es ein hochgradig effektiver Bereich sein kann, gerade weil der Gegner dann sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen entscheiden muss, ja, steh ich jetzt außen oder stehe ich in der Mitte oder gehe ich eben in die Halbspur. Und je nachdem, wo der Gegner sich dann positioniert, tun sich natürlich dann anderweitig irgendwie Räume auf. Ich glaube, gerade so diese Halbspur ist auch für diese 2-gegen-1-Geschichten und Überzahlgeschichten wirklich ein guter Raum, wo man das dann wirklich effizient auch ausspielen kann. Grundsätzlich glaube ich auch schon, dass das jetzt nicht das Allheilmittel ist, sondern natürlich, dass ich auch irgendwie in der Zentrumsspur dann mit dem Stürmer, der vielleicht entgegenkommt, dann als Wandspieler fungiert oder der gut irgendwie im 1 gegen 1 mit Gegner im Rücken ist, dass ich auch da wirklich gute Lösungen finden kann. Ich finde, auch da ist es so ein bisschen spielerabhängig natürlich. So, ich versuche ja immer, meine Spieler irgendwie in die Räume zu kriegen, wo sie ihre Stärken optimal einsetzen können. Das heißt, das muss man da natürlich so betrachten. Aber allumfassend gesagt, kann man glaube ich schon sagen, gerade für diese Überzahl-Ausspielgeschichten, und natürlich, dass der Gegner dann nicht ganz so die Zuordnung hat, ist diese Halbspur definitiv ein, ja, goldener Raum für diese Assist-Geschichten, ja.
Dann würde mich noch interessieren, wenn wir jetzt in die Umsetzung im Trainingsbetrieb gehen, beim Umschalten. Ich habe eine Überzahlsituation, dann will ich natürlich irgendwie ein gewisses Tempo haben, um diesen Vorteil auch aufrecht zu erhalten. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie kriegt man es irgendwie spielnah hin? Ich habe Zum Beispiel bei der Trainingsphilosophie Deutschland habe ich gesehen, dass sie so eine Shot Clock einsetzen. So, das ist dann natürlich die Frage, ob man damit auch irgendwie Verhalten dann vielleicht reinkriegt, was nicht ganz spielnah ist, einfach durch dieses Tempolimit. Sind auf jeden Fall Fragen, die ich mir immer so stelle. Also, wie versuchst du dann, ja, dieses Tempo im Umschalten spielnah irgendwie zu erzeugen?
Inwiefern meinst du Tempolimit? Also inwiefern das bei einer Shotclock dann Tempolimit ist? Wie meinst du?
Nee, Entschuldigung, Zeitlimit meine ich
Ach
natürlich.
so, ja. Also ich bin auch ein totaler Fan von diesen Shotclock-Sachen, nutze das auch sehr häufig, gerade so bei Überzahl-Ausspielgeschichten, so diese klassische 1 gegen 0 bis 3 gegen 2 Rolle, so die man ja auch irgendwie ganz, ganz häufig kennt. Da ist es eigentlich fast immer mit drin, dass es eben dann diese Shotclock gibt. Und ich persönlich finde es eigentlich sogar relativ spielnah. Also ich finde gar nicht, dass es irgendwie Spielnähe nimmt, sondern ich finde eher, dass es Spielnähe gibt, weil auch im normalen 11 gegen 11, wenn ich eine Überzahlsituation habe, die wird ja nicht lange bestehen, gerade wenn ich irgendwie mich in der gegnerischen Hälfte befinde, sondern die verteidigen natürlich. Im Verteidigen ist man meistens irgendwie dann einer mehr, so je nachdem, wie man sich dann stellt und man ist eigentlich immer Gleichzahl. Zumindest wird man das nach einer gewissen Zeit. Also egal, in welchem Raum ich mich da befinde und in welcher Überzahlsituation ich auf den Gegner zudribbel, da werden schon von vorne dann in dem Sinne Gegenspieler vom Gegner nachkommen. Die versuchen dann wieder in diese Ordnung zu kommen. Das heißt, eigentlich auch im normalen Spiel habe ich immer nur eine begrenzte Zeit, die ich eben in diesen Überzahlsituationen mich bewege. Und wenn wir es dann aufs Training runterbrechen, wo ich ja diese Überzahlsituation dann ja irgendwie wirklich isoliert ausschneide, und wenn die es nicht gut ausspielen, sie trotzdem, weiß ich nicht, 20, 30 Sekunden in so einem 3 gegen 2 spielen würden, wäre das für mich tatsächlich nicht spielsinnig, sondern gerade dann diese Shotclock, dass man sagt, ja, ihr habt jetzt, weiß ich nicht, kann man ja auch unterschiedlich variieren, 8 Sekunden oder 10 Sekunden Zeit, dafür das 3 gegen 2 ausspielen, finde ich, provoziert das schon eine gewisse Zielstrebigkeit und auch Genauigkeit, die ich natürlich nachher dann im 11 gegen 11 Wettkampfspiel dann auch brauche. Ja, also damit arbeite ich auf jeden Fall sehr gerne und auch sehr viel, wenn es um Umschalt-, Überzahl-, Unterzahlsituation geht.
Wie handhabst du das dann, wenn, also die Überzahlsituation wird jetzt nicht optimal ausgespielt oder die Verteidiger machen es auch einfach richtig gut und jetzt wird sich halt nochmal der Pass hintenrum anbieten. Also ein bekannter Trainerkollege von mir, der hatte mal vorgeschlagen, ich glaube, er hatte gesagt, dass man das Tor dann irgendwie doppelt bepunktet, wenn man es in diesem Zeitlimit schafft, aber dass man eben noch die Möglichkeit gibt, dem Ball, wenn er dann eben sinnvoll ist, hintenrum zu spielen. Und dann trotzdem noch auf einen Punkt zu kommen. Also ja, wie gehst du da vor?
Also ich finde, da ist so ein bisschen die Frage, hat man dann gar kein Zeitlimit? Also sagt man, ja, dann spielt sonst 30 Sekunden dieses 3 gegen 2 dann irgendwie aus. Das würde ich irgendwie nicht so als sinnig betrachten. Auch wenn ich dann vielleicht dafür noch einen Punkt gebe. So diese Situation wird ja eigentlich im Spiel nie vorkommen, wo ich dann vom gegnerischen Tor, weil jetzt bleiben wir mal bei dieser 3 gegen 2 Situation, dann irgendwie 20, 30 Sekunden in Überzahl bin und mir den Ball hin und her passt. Also ich sage auch, natürlich kann in der Umschaltsituation auch mal ein Pass zurück sinnvoll sein oder ein Pass quer, um vielleicht die Situation aufzulösen oder zu verlagern. All das muss natürlich aber trotzdem unter dem Gesichtspunkt des zielstrebigen Ausspielens stehen. Und ich sage mal, wenn ich die Shotclock auf 10, 12 Sekunden habe, heißt es ja trotzdem, dass ich mindestens mal einen Pass quer oder zurück spielen kann. So, dann muss ich halt entschlossen sein nach diesem Pass und dann muss ich die Dynamik entwickeln und dann auch am Gegner vorbeikommen. Aber ich finde, so in der Shotclock, wenn man das angemessen wählt, ist eigentlich immer diese Möglichkeit gegeben, dass man noch abbrechen kann und gegebenenfalls dann einmal die Seite wechseln kann oder da aus dem Druck rausspielen. Gänzlich ohne Shotclock würde ich so eine Über oder würde ich persönlich so eine Überzahlsituation auf jeden Fall nicht spielen, weil ich finde, gerade das ist dann eben eigentlich nicht spielen. Ne?
Okay, also sagst du, es geht eher dann darum, irgendwie ein sinnvolles Zeitlimit festzulegen, dass sie diese Option dann noch haben.
Ja,
Ja,
genau. Also ich habe es tatsächlich auch so, also klar, so diese klassische Shotclock, wo man dann irgendwie sagt, ja, die Zeit habt ihr jetzt, um zum Abschluss zu kommen. Ich habe es auch mal angepasst in einem normalen Spiel dann, wie auch immer, 7 gegen 7 oder was auch immer, dass nach einem Ballgewinn dann irgendwie von 10 halt heruntergezählt wird. Also dann haben wir diese klassische Shotclock. Und wenn dann quasi ein Tor fällt, zählt das Tor so viel, wie eben noch auf dieser Shotclock dann über ist. So, also dass man das eben so ein bisschen wertet. Das heißt, wenn ich das wirklich sehr zielstrebig schaffe, kriege ich halt mehr Punkte, als wenn ich dann vielleicht noch ein, zwei Pässe zurückspiele, aber trotzdem in diesem Zeitlimit bleibe. Das Ganze kann man natürlich auch noch ausweiten, dass man sagt, ja, nach Ballgewinn und ihr kommt in diesen 10 Sekunden zum Abschluss, kriegt ihr auch nochmal die Wertigkeit dann eben, fällt daraus ein Tor, zählt, weiß ich nicht, mal drei. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass das, gerade wenn man dann sagt, ja, auch ein Abschluss aufs Tor gibt schon dann diese extra Wertigkeit, dass das, glaube ich, auch bei den Spielern nochmal ein bisschen was anderes macht, weil muss man ja auch nicht drum herum reden, wenn man dann den Ball in einem, keine Ahnung, 7 gegen 7 gewinnt und man sagt, 10, 12 Sekunden habt ihr Zeit, um Tor zu machen, das ist schon knapp bemessen. Klar, das wird dann vielleicht zwei, dreimal irgendwie vorkommen, das wäre natürlich super, aber gerade wenn man dann diese Ergänzung sagt, okay, es zählt auch schon, wenn ihr einen Abschluss auf ein Tor, natürlich einen zielgerichteten Abschluss, ich muss nicht aus 40 Metern da irgendwie mit einer Bogenlampe da aufs Tor schießen, so, den sonst auch irgendwie einen Dummy da oder so halten würde, das muss schon ein zielgerichteter Abschluss sein, aber ich glaube, das macht bei den Jungs im Kopf auch einfach nochmal oder legt nochmal einen anderen Schalter um, so für dieses Umschalten. Deswegen ist das ja auch nur eine ganz, ganz kleine Stellschraube, aber ich spiele es auch gerne so, dass man eben da nochmal unterscheidet zwischen Abschluss und dann am Ende auch Tor. Ja.
Ja, was sind noch weitere Methoden, die du neben der Shot Clock gerne einsetzt für das Umschaltspiel nach Ballgewinn?
Also grundsätzlich als Methode, also ich hatte ja schon gesagt, dass ich von den Spielern erwarte, dass jeder dann sich seine Aufgabe sucht und die Aufgabe dann auch erfüllt. Die Aufgabe ist jetzt eben nicht von vornherein festgelegt, sondern es gibt Handlungsoptionen und daraus sollen die Spieler sich dann eine auswählen. Und da ist es dann so, dass die Spieler sich das natürlich frei auswählen können. Wenn es dann in der Situation vielleicht nicht so geklappt hat, dann nutze ich schon gerne immer mal die Zeit dann zwischen den Durchgängen oder wann der Ball im Aus ist, wie auch immer, um mit den Spielern individuell dann auch mal zu sprechen. Also ich finde auch gerade bei diesen Umschaltsituationen, gerade wenn es um Entscheidungsfindung geht, ist auch dieses individuelle Coaching ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht nur dann irgendwie stoppt und mit der ganzen Gruppe spricht, weil es nun mal nicht immer alle betrifft, sondern dass man da auch individuell auf die Spieler eingeht, sich da im Trainerteam gut abstimmt und dann eben auch entsprechend ja, mit dem einzelnen Spieler in den direkten Austausch geht. Auch da natürlich eher so ein bisschen fragend agieren, also den Spieler versuchen zur eigenen Lösung zu bringen, dass er selbst eben in die Lösung oder auf die Lösung kommt. Auch das ist natürlich, kann ich nicht jedes Mal machen, weil es natürlich dann auch irgendwie Trainingszeit kostet, das ist auch klar. Aber ab und zu, und gerade wenn es vielleicht ein paar Mal schon vorgekommen ist, ist, glaube ich, dieses individuelle, gegebenenfalls auch simultane Coaching ganz entscheidend.
Jetzt bist du ja aufs Coaching eingegangen. Das ist ja eine von zwei Möglichkeiten irgendwie, durch die man seinen Schwerpunkt treffen kann. Es gibt ja auf der einen Seite das Coaching und auf der anderen Seite den Übungsaufbau. Was sind noch, wenn es um den Übungsaufbau geht, ja, Lösungen, die du den Hörern mitgeben kannst, um das Umschaltspiel gut zu provozieren?
Also was ich auch immer gerne spiele, sind dann eben so eine genaue Überzahlgeschichte mit einem nachstartenden Verteidiger. So, das mache ich dann auch immer gerne. Dass man grundsätzlich auf jeden Fall in der Überzahlsituation dann eben startet, aber durch diesen nachstartenden Verteidiger von hinten eigentlich dann ja auch spielnah. Ich hatte es vorhin ja auch schon mal gesagt, so da werden eigentlich immer Verteidiger dann im normalen Spiel von vorne noch nachstarten, um eben auch in die Ordnung zu kommen. Wenn man das in so Übungsform mit einbaut und in Übungsform oder Spielform dann eben auch mit akzentuiert, glaube ich, hilft das den Spielern in Ballbesitz auf jeden Fall, auch unter dem wachsenden Zeit- und Gegnerdruck gute Entscheidungen zu treffen. Also gerade so dieser Aspekt mit nachstartendem Verteidiger, Überzahlsituation auszuspielen, hat sich zumindest als bewährt bewiesen, macht den Jungs auch Bock, auch denjenigen, die dann nachstarten. Und man könnte ja auch denken, das ist ja scheiße dann oder ist ja blöd, dann irgendwie 10 Meter nachzusprinten und dann irgendwie gefühlt gar nicht in den Zweikampf zu kommen. Aber gerade so dieser Ehrgeiz bei denen, dann vielleicht doch noch irgendwie den Ball wegzuspitzeln, ist eigentlich für alle Beteiligten echt cool. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, so viel mit diesem nachstartenden Verteidiger zu arbeiten.
Ja, ist auf jeden Fall auch was, was ich sehr gerne mache. Du hast ja gerade so diese Problematik dabei schon angesprochen, wie das dann eben für diesen nachstartenden Verteidiger ist. Ja, worauf achtest du dann irgendwie das, also zum Beispiel, wie viele Aktionen hat so ein nachstartender Verteidiger dann an Sprints, dass es dann irgendwie auf Dauer nicht langweilig wird, weil da muss man, glaube ich, schon vom Übungsaufbau dann schon ein paar Dinge berücksichtigen, so dass es dann noch attraktiv bleibt. Also ja, wie setzt du das um?
Absolut, definitiv. Also ich lasse ihn auch nicht dann irgendwie fünfmal da nacheinander nur hinterher sprinten, sondern eigentlich schon nach jeder Aktion, dass man es versucht dann zu wechseln und sei es eben nur der Wechsel zwischen den beiden Verteidigern, also der dann irgendwie in diesem 2 gegen 1 normal verteidigt hatte, wird dann zum nachstartenden Verteidiger und andersherum. So kann man es natürlich machen. Man kann es natürlich auch noch in Anführungsstrichen extremer machen und sagen, okay, wenn die Verteidiger das Tor verhindert haben, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei Leidenschaft, das eigene Tor zu schützen. Wenn die es eben geschafft haben, das Tor zu verhindern oder den Ball zu gewinnen, dann wechseln die Aufgaben. So, dann bin ich eben nicht mehr nachstartender Verteidiger, sondern dann bin ich auf einmal der Spieler, der eben diese Überzahlaktion initiiert. So, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Was, wie gesagt, wichtig ist, und das hattest du ja auch schon gesagt, ist eben, dass man nicht da in so einen Dauerzustand kommt und irgendwie denselben Spieler da dreimal hintereinander nachstarten lässt. So, das ist belastungsmäßig Quatsch, und es zieht auch sehr viel die Motivation definitiv. Ja. Deswegen, da sollte man auf einen stetigen Wechsel auf jeden Fall achten. Und wenn man das macht, dann, wie gesagt, glaube ich, kann auch diese Rolle des nachstartenden Verteidigers für die Jungs eine ganz coole oder zumindest herausfordernde Rolle sein, weil sie sich dann natürlich auch so ein bisschen challengen, okay, wer schafft es jetzt dann noch, in diesen Zweikampf zu kommen, wer schafft es vielleicht auch da einen Ball rauszuspitzen, und wenn das denen dann doch auch mal passiert, dann feiern die sich auch schon ganz cool dafür ab.
Ja, sehr cool. Dann hattest du ja gerade schon die Leidenschaft zu verteidigen angesprochen und du hattest vorhin ja auch schon mal anklingen lassen, dass du noch mal gerne aufs Gegenpressing eingehen würdest. Also würde ich sagen, wir ja switchen mal zum Umschalten nach Ballverlust. Ja, Gegenpressing hast du ja schon gesagt, aber was sind da so für dich Prinzipien, auf die die Spieler achten sollen?
Also ich glaube, wenn man, also jeder wird ja in seinem Training irgendwie in irgendeinem Trainingsblock, in irgendeiner Trainingsphase, in irgendeiner Trainingswoche Gegenpressing trainieren. So, das ist nun mal omnipräsent, das werden, glaube ich, alle machen. Ich finde, es kommt da immer so ein bisschen drauf an, wie man es dann irgendwie macht. Also geht es auch wirklich über diesen Impuls hinaus? Also, ne, so heißt es ja immer dann irgendwie, ballnächste Spieler müssen Druck geben. Und meistens bleibt es im Training dann irgendwie bei dieser Sache. So, dann geht man vielleicht nicht wirklich drüber hinaus, aber Gegenpressing ist ja eigentlich noch viel, viel mehr als nur irgendwie, dass der Ballnächste Druck gibt und dann irgendwie da raufrennt. Deswegen ist, glaube ich, das in der Trainingsgestaltung ganz wichtig, dass man sich dessen eben bewusst ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich bei mir auch der erste Punkt dieser Impuls, so dass man sagt, erstmal alle machen wieder mit, jeder hat eine Aufgabe. Und natürlich, dass der Ball nächste Druck ausübt. So, das ist bei mir nicht anders. Das muss ja auch so sein. Allerdings ist es dann, glaube ich, auch wichtig, was so die anderen Spieler machen. So, also die übrigen Spieler, dass die eben dann versuchen, die Tiefe zu schließen. Ja, dass die versuchen, Überzahl im Ballnähe herzustellen. Dass die versuchen, eben Passwege dann zuzustellen. So, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich auch dessen bewusst ist, dass auch da wieder jeder Spieler eine Aufgabe hat und nicht nur der Ballnächste da eben drauf rennt, sondern dass alle Spieler damit mit beteiligt sind. Auch da gilt natürlich dann das, oder ist die oberste Leitlinie, dass wir uns selbst nicht überspielen lassen. So, wenn es dann eben der Fall ist, dass der Gegner einen Rückpass spielt, na gut, dann ist es so, dann nehmen wir das in Kauf. Aber wir wollen uns natürlich auf gar keinen Fall nach vorne quasi überspielen lassen, dass wir da irgendwie in den Konter rennen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und nichtsdestotrotz bleibt natürlich das oberste Ziel, den Ball bestenfalls. Da gibt es ja auch alle möglichen Zeitvorgaben dann von 5 bis 7 über 10 Sekunden, dass man halt in dieser Phase bestenfalls den Ball dann gewinnt oder wieder im Ballbesitz kommt. Kann ja auch sein, dass man den Gegner irgendwie dann zu einem unkontrollierten langen Ball zwingt. So, das ist ja auch ein erfolgreiches Gegenpressing, wenn er den einfach dann blind ins Ausschlägt. Deswegen, da muss man, glaube ich, dann auch nochmal so ein bisschen differenzieren. Aber so dieser Impuls, alle machen mit, Ballnächster gibt Druck. Ballferne schließen Passwege, verteidigen die Tiefe ist bei mir auch so der erste Impuls, ja.
Ja, da hatte ich auch mal eine Folge mit Sören Hartung aufgenommen. Ich kann gerade gar nicht sagen, ob er es immer noch ist. Auf jeden Fall war er zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge aufgenommen haben, Co-Trainer bei den Profis von Mainz. Und was du gerade mit dem Rückpass angesprochen hast, dass ihr den dann eben auch mal in Kauf nehmt. Da hat er sogar so gesagt, dass, naja, dass gerne mal im Coaching irgendwie gesagt wird, ja, wenn wir jetzt den Ball gewonnen haben, so dann haben wir gut verteidigt. Aber er meinte, gutes Verteidigen ist irgendwie mehr, auch wenn der Gegner dazu gezwungen ist, den Ball nach hinten spielen zu müssen. So, dann ist das schon ein Erfolg beim Verteidigen. Und das fand ich irgendwie ja gut, dass man solche, naja, Etappenziele hat. Key-Events, genau, so die Bezeichnung kenne ich dafür. Das finde ich immer gut, irgendwie solche Key-Events festzulegen, dass Spieler irgendwas haben, woran sie, naja, sich entlanghangeln können, was ein Feedback ist, haben sie es jetzt gerade gut umgesetzt und dass es eben nicht nur dieser reine Ballgewinn ist, der gutes Verteidigen ausmacht.
Ja, und da finde ich dann eben auch, muss man ja auch so ein bisschen schauen, so in der Spielphase, wo wir uns gerade bewegen, ist ja Umschalten nach Ballverlust. So, und wenn ich es dann eben geschafft habe, mich geordnet hinter den Ball fallen zu lassen, sodass der Gegner eben nicht dann uns überspielt und dann zurückspielt, haben wir diese Spielphase ja eigentlich erfolgreich bestritten. So, dann sind wir in der nächsten Spielphase, Spiel gegen den Ball. Dann hat der Gegner in der kontrollierten Ordnung den Ball, aber wir stehen auch kontrolliert. Deswegen finde ich auch, ist eben ein erfolgreiches Gegenpressing oder ein erfolgreiches Umschalten nach Ballverlust nicht immer nur, wir gewinnen den Ball, Gegner schlägt ihn lang, was auch immer, sondern wie du schon sagst, oder wie du da in deiner einen Podcast-Folge dann mit dem besprochen hattest, genau, wenn der Gegner einen Rückpass spielt und wir alle kontrolliert hinter dem Ball sind, kann man den Jungs auch sagen, dass wir diese Spielphase Umschalten nach Ballverlust erfolgreich bestritten haben. Ja, absolut. Und das finde ich eben auch wichtig, auch wie du ja auch schon meintest, für die Jungs einfach, dass die das in ihrem Kopf so abgespeichert haben. Ja, das ist ja auch eine richtige Lösung. Es ist ja nicht falsch, nur weil wir da jetzt den Ball nicht gewonnen haben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, denen eben das ja, verständlich klarzumachen.
Ja, du hast schon die verschiedenen Aufgaben der Spieler im Gegenpressing angesprochen, dass es eben nicht nur darum geht, dass die Ballnächsten irgendwie ansprinten. Da hatte ich auch mal mit Peter Hyballa eine Folge zu aufgenommen. Das fand ich ganz cool, weil er hatte so, du hattest ja zum Beispiel schon den Storchenschwarm angesprochen. Und er hat eben auch immer, auch dadurch bedingt, dass er viel im Ausland arbeitet und dann irgendwie so kurze, prägnante Begriffe braucht, mit denen er sich verständigen kann. Und der dann ansprintet als ballnächster Spieler, das ist bei ihm zum Beispiel der Bolt, einfach Usain Bolt so. Und die dann absichern, die tiefen Pässe, das sind dann die Bodyguards bei ihm. Also hast du da auch irgendwie Bezeichnungen für oder wie machst du den Spielern ja diese verschiedenen Aufgaben klar dann im Coaching?
Also jetzt so explizite Begriffe habe ich nicht, nee, das nicht. Also ich sage eben auch, na klar, oder ich behalte es dann eher so eben ballnächster Spieler. Gibt dann eben Druck und sagt da aber auch zum Thema Sprinten, Ansprinten, gleich durchsprinten. Also ich möchte auch, dass sie da eben wirklich auf die Spieler draufballern. Auch da gar nicht so viel irgendwie versuchen, den Gegner zu stellen, wie auch immer, sondern es geht mir da bei den Spielern wirklich darum, beim Gegner Stress zu erzeugen, durch ihren Sprint und im besten Fall dann eben auch durch Lautstärke. So, das ist, glaube ich, auch ein oft unterschätzter Aspekt irgendwie des Gegenpressings, aber er zählt da eben auch mit rein, auch wenn er jetzt nicht wirklich viel mit fußballerischen Aspekten zu tun hat. Aber gerade so dieses Lautstärke oder durch Lautstärke stressen ist gerade dann so im Jugendbereich ein großer Punkt, wo man den Gegner nun mal auch, der vielleicht fußballerisch besser ist, glaube ich, sehr, sehr unter Druck setzen kann. So dieses durch Lautstärke Stress erzeugen soll bei mir aber nicht der ballnächste Spieler machen, sondern der soll sich wirklich darauf konzentrieren, den Gegenspieler oder den Ballführenden anzusprinten und da eben auch keine Kompromisse zu machen, sondern wirklich eben durchzuballern, in Anführungsstrichen. Das mit der Lautstärke sollen dann eher so die Spieler, die ein bisschen weiter hinten positioniert sind, so, die das ganze Spiel im Blick haben, sei es dann eben durch zentrale Abwehrspieler. Natürlich, da kann auch der Torwart dann mit dabei sein, hängt natürlich auch so ein bisschen von der Spielposition ab. Sind wir jetzt am gegnerischen 16er oder in der gegnerischen Hälfte, ist die Frage, ob der Torwart da 60 Meter über den Platz brüllen muss. Aber grundsätzlich sollen schon dann diese Spieler sein, die einen guten Blick übers Geschehen haben und nicht unmittelbar im direkten Balljagen betroffen sind. Dass die eben dann Stress auslösen, definitiv. Ja.
Jetzt wäre noch mal interessant. Es kann natürlich vorkommen, dass Gegenpressing scheitert. Der Gegner kommt durch und da muss man sich auch irgendwie Gedanken für diesen Fall machen, wie man dann damit umgeht. Also was sind da so Lösungsansätze, die du deinen Spielern mitgibst?
Ja, genau. Also erstmal ist es grundsätzlich ja, wie gesagt, dass auch andere Spieler dann die Aufgabe haben, die Tiefe zu verteidigen. Also nicht eben nur auf den Ball drauf zu rennen, sondern Tiefe zu verteidigen. Das ist schon mal ganz wichtig. Man sagt ja auch in dem Sinne, ne, erst Gegenpressing, dann Fallen. Also auch das Fallen ist für mich in dieser Spielphase, Umschalten nach Ballverlust, ein zentraler Bestandteil, was man den Jungs dann eben auch klar machen muss, dass, wenn wir eben das Gegenpressing nicht erfolgreich bestreiten konnten oder nicht unmittelbar Balldruck ausüben konnten, dass wir dem dann eben als Verbund fallen müssen, als Storchenschwarm fallen müssen. Und dann einfach grundsätzlich, ja, dass man Konter unterbindet. Und das schließt natürlich dann im, in Anführungsstrichen, schlimmsten Fall ein, dass man vielleicht dann auch mal einen Foul ziehen muss. So, das ist dann der letzte Ausweg. So, natürlich wollen wir eigentlich den Ball gewinnen und eigentlich wollen wir den Ball auch fair gewinnen, dass wir danach im Ballbesitz sind. Aber wenn dann die Extremoption eben ist, der Gegner kommt durch, kann uns überspielen oder ich ziehe vielleicht eben kurz dann mal einen Foul, dann ist letzteres wahrscheinlich die probate Lösung. Das darf natürlich auch nicht jede Aktion vorkommen. So, ich muss mich danach schon hinterfragen, okay, warum kam es jetzt zu dieser Aktion? Warum musste ich jetzt dieses Foul ziehen? Was hat davor vielleicht nicht gegriffen? Da muss ich das natürlich in der nächsten Situation anpassen. Aber ich kann nun mal nicht alle Situationen in dem Spiel optimal verteidigen. So, manchmal ist der Gegner vielleicht auch einfach besser oder ich habe im Kopf geschlafen, wie auch immer. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe und Erklärungen dann irgendwie dafür. Und wenn es dann eben mal der Fall ist, dass man foulen muss, dann muss man das mal eben machen. So, ich glaube, da die Dosis macht es am Ende, aber den Jungs auch zu verklickern, ja, davon geht dann die Welt nicht unter. Wenn ich es dann einmal mache, dann pfeift der Schiedsrichter, der Gegner kriegt einen Freischuss und weiter geht's. Und wir sind wieder geordnet hinter dem Ball. So, das ist, glaube ich, wichtig, ohne dass ich da jetzt meinen Jungs vermittle, dass wir da irgendwie alles umdrehen und umreißen wollen, was da irgendwie auf unsere letzte Kette kommt. So ist es natürlich nicht. Aber dass man ihnen in Anführungsstrichen die Angst davon nimmt, dass man eben nicht in jeder Situation dann lieb spielen muss, sondern wenn dann eben mal irgendwas nicht gepasst hat, irgendwelche Mechanismen dann nicht gegriffen haben, irgendwelche Abstimmungen nicht gegriffen haben, dann ist das vielleicht auch mal eine Option.
Du hast ja gerade die Abstimmung auch nochmal angesprochen und du hast vorhin, bist du ja auch schon aufs Kollektiv eingegangen. Ja, was sind da dann so gruppentaktische, mannschaftstaktische Aspekte im Zusammenspiel beim Verteidigen, um dieses, naja, gescheiterte Gegenpressing dann vielleicht doch noch zu retten?
Also erstmal ganz wichtig ist natürlich, um das Spielfeld eng zu halten, also kompakt zu agieren. Da so ein bisschen als Leitsatz habe ich dann für mich auch so ein bisschen festgehalten, kompakt mit Kontakt. So, das ist auch eigentlich ganz eingänglich, auch für die Jungs. So, das behält sich schon gut im Kopf und beschreibt irgendwie auch so ein bisschen dieses Phänomen. Also, dass wir wirklich kompakt als Verbund agieren wollen, dass wir dann eben auch diese Zonen auf dem Spielfeld, wenn man sie einzeichnen würde, ne, von 16er, dann 5er, so, das sind ja auch die Zonen, die man irgendwie oft einteilt, dass wir davon eben von diesen 5 Zonen meistens 2 geräumt haben wollen, nämlich die ballfernsten Zonen dann eben. Das kann man, glaube ich, auch schon ganz, ganz gut dann irgendwie klar machen, weil eben diese gedachten Linien den Jungs auch gut Orientierung geben. So, das ist wichtig, dass wir schnell eben dann in diesen kompakten Mannschaftsverbund wiederkommen und dann natürlich in einem zweiten Punkt Kontakt, ne? Also auch dann irgendwie mit der nötigen Intensität, um dann eben auch entsprechend die Zweikämpfe zu führen und dann optimalerweise auch zu gewinnen.
Ja, sehr cool. Und dann stellt sich natürlich auch nochmal die Frage nach der Umsetzung auf dem Platz im Trainingsbetrieb. Aber da bist du ja gerade auch auf die verschiedenen 5 Zonen eingegangen und hast gesagt, die 2 ballfernsten wollt ihr dann räumen. Also vielleicht dann auch nochmal die Frage, inwiefern du diese Zonen dann auch im Trainingsbetrieb noch mitnutzt, ja.
Genau, das auf jeden Fall, dann hauptsächlich halt in den großen Formen. Wenn wir wirklich dann im 7 gegen 7, wie auch immer, auf zwei Tore spielen, dann kommen die Zonen schon mit zur Anwendung. Zum einen eben, um dieses ballorientierte Verschieben im Verbund zu trainieren, aber auch gleichzeitig eben auch wieder im Gegenpressing aktiv zu sein. Wenn man da eben auch noch Zonen in der Horizontalen mit einbaut, kann man ja auch in den verschiedensten Spielformen mit den Provokationsregeln arbeiten, nach Ballverlust und anschließendem Ballgewinn innerhalb einer Zeit in derselben Zone gibt das halt die entsprechende Punktzahl. In der benachbarten Zone gibt es ein bisschen weniger, in irgendeiner anderen Zone gibt es nochmal weniger. Ist nicht ganz einfach im Training zu coachen, beziehungsweise das dann auch entsprechend zu zählen. Also da ist man als Trainer dann auch schon gefordert, dass da alles fair vonstatten geht. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn wir vielleicht noch einen Schritt zurück machen und erstmal auf die kleineren Formen gehen, natürlich so die kognitive Komponente, also so die kognitive Aktivierung, Flexibilität spielt da auch eine große Rolle. Sei es dann eben einfach isoliert in verschiedenen Hütchentauschspielen oder Form mit Skillshirts oder einfach Form, wo eben der ständige Aufmerksamkeitsfokus gefordert ist, ne? Kennt man ja auch, dass man Bälle auf Hütchen legt, ist der Ball im Aus, darf das Team, was den Ball hat, eben mit irgendeinem Ball weiterspielen. So bin ich erstmal da kognitiv gefordert, entsprechend den richtigen Ball auszuwählen, der vielleicht gerade in einer guten Spielsituation liegt. Und defensiv muss ich dann natürlich auch umschalten, mich wieder entsprechend stellen. Das heißt, da mal losgelöst von wirklich taktischen Inhalten, einfach nur um diese kognitive Komponente mit einzustreuen, wo ich auch im Training auf jeden Fall immer Platz gebe pro Woche für so eine kognitive Phase, sage ich mal, wo man sich wirklich darauf fokussiert. Und ansonsten dann vielleicht in dem Zwischenstück zwischen den kleinen und großen Spielformen, somit eine meiner Lieblingsspielformen überhaupt, so dieses Ballhalten gegen Tore machen, das ist ja auch irgendwie der Klassiker. Ne? Ein Team hält den Ball mit den Keepern zusammen, das andere Team darf dann nach Ball gewinnen, auf eins der beiden Tore kontern. So, und das macht den Jungs auf jeden Fall richtig Spaß, da ist richtig gut Feuer drin und akzentuiert natürlich auch expliziter diesen Aspekt des Gegenpressings. Und wenn wir dann eben nochmal weiterdenken, wie du ja meintest, mit den Zonen, da sind wir dann, wie gesagt, bei den großen abschließenden Formen, würde ich mal sagen, wo das auf jeden Fall dann auch Anwendung findet, wirklich spielnah im Spielkontext.
Wie machst du das von der Gewichtung im Trainingsbetrieb? Also wir hatten ja einmal das Gegenpressing an sich und dann das Szenario, naja, es klappt nicht. Stellst du diese Situation, dass das Gegenpressing nicht funktioniert, bewusst her und gibst dieser Situation dann auch irgendwie gezielt Räume im Training oder trainierst du einfach das Gegenpressing und dann kommt es eben zu diesen Situationen, dass es auch mal nicht klappt und dann findet ihr in dieser Situation die Lösung, also gibt es da irgendwie eine Gewichtung für dich?
Tatsächlich ist es eher Letzteres. Also es ist so, dass eben dann das Gegenpressing, es ist ja auch nicht so, dass irgendwie dann in der Woche explizit das Gegenpressing ansteht, dann fokussieren wir uns nur darauf und in den nächsten 3 Wochen, wenn dann Spiel über den Flügel oder whatever ist, dann gar nicht mehr drauf, sondern es ist schon der Ansatz, das immer wieder begleitend mit drin zu haben, auch wenn andere Themen im Vordergrund stehen. Und diesbezüglich ist es dann eigentlich so, dass Gegenpressing immer wieder thematisiert wird und wenn es dann eben nicht klappt, diese Situation natürlich auch thematisiert werden. Also es ist nicht, dass wir da jetzt extra Situationen herstellen, wo wir explizit fallen müssen, weil vorher das Gegenpressing nicht geklappt hat und wir ab da erst starten, sondern dann schon in dem Sinne irgendwie immer ganzheitlich. Wenn der Gegenpressing-Moment auftritt, wollen wir den entsprechend unsere Prinzipien so umsetzen und so uns entsprechend verhalten und wenn es nicht klappt, dann eben in dieses Fallen kommen. So, also es ist eher dann das ganzheitliche Fortlaufende.
Du hast ja gerade schon so eine Periodisierung angeschnitten, wenn du sagst, keine Ahnung, Spiel über den Flügel ist zum Beispiel dran. Wie strikt periodisiert ihr das? Also habt ihr das, keine Ahnung, wirklich so einen Jahresplan oder guckt ihr einfach nach einem Spieltag für die nächste Woche? Da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Also wie macht ihr das?
Tatsächlich auch ein spannender Punkt, weil gerade im Verein eine Arbeitsgruppe oder wir Trainer arbeiten aktuell daran, immer in so einem Rhythmus. Jetzt aktuell ist eben dann das Thema der Periodisierung aufgekommen. Zum Beispiel unser 19-Trainer macht gerade so das Prinzip der Randomisierung, wo er verschiedene Blöcke hat und die immer wieder drin hat, also so ein bisschen weg von diesem typischen Trainingsaufbau, irgendwie Einleitung, Hauptteil, Schluss, sondern das Ganze eben so ein bisschen aufbrechen, macht er da gerade mal so ein Feldversuch, um sich das mal anzuschauen und Erfahrungswerte zu sammeln. Und grundsätzlich ist es so, dass wir eben gerade im Verein da in diesem Prozess stecken, da versuchen irgendwie für uns alle so einen gemeinsamen Weg zu finden. Aktuell ist es nicht wirklich strikt, sage ich mal. Also natürlich sind gewisse Themen einfach mit drin, die einfach mit drin sein müssen. Gerade auch so das 2 gegen 1, das ist ein ganz elementarer Bestandteil in allen unseren Teams, unabhängig jetzt vom Trainer. Aber es ist schon so, dass man selbst als Trainer da die Schwerpunkte legen kann. So, dass die unterscheiden sich jetzt nicht von Trainer zu Trainer, da irgendwie weltbewegend, aber so kleine Unterschiede sind es dann schon. Und natürlich guckt man dann auch, dass es irgendwie ein bisschen zum Spiel am Wochenende passt. Wir versteifen uns nicht nur darauf und sagen dann, ja, jetzt trainieren wir nur aufs Wochenende hin. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn ich irgendwie gerade Spiel im letzten Drittel gegen den tiefstehenden Gegner trainieren will, weil es in meiner Jahresperiodisierung drinsteht, dann spiele ich auch einmal gegen Wolfsburg, wo ich nun mal sehr selten diesen Ball dann in diesen Überzahlsituationen vor deren Strafraum habe, sondern dass eher dann Kontersituationen sind, ist es halt auch nicht so ganz sinnig, das dann entsprechend zu trainieren. Also wir haben schon einen übergeordneten Plan, der aber auf jeden Fall anpassungsfähig ist oder flexibel ist und denken dann eher so, ja, also im 2-3 Wochen-Rhythmus. So, das kann man ja auch beeinflussen. Hätte ich jetzt dann so eine feste Jahresperiodisierung und dann steht an, ballorientiertes Verschieben, dafür brauche ich auch eine gewisse Spieleranzahl. Und wenn auf einmal in der Phase dann gerade viele Spieler krank sind, so, dann kann ich das eigentlich auch wieder über den Haufen werfen. Deswegen halte ich so von mega langfristig fest fixierten Periodisierung eigentlich nichts, sondern man muss eben schon flexibel immer auf etwaige Gegebenheiten eingehen können, ohne natürlich das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Man muss sich schon bewusst machen, was habe ich wann trainiert. Und wenn ich jetzt gefühlt 2 Monate gar keinen Fokus irgendwie aufs 2 gegen 1 gelegt habe, dann würde ich da auch irgendwie was verkehrt machen.
Ja, vielleicht, dass wir das nochmal mit dem Umschalten nach Ballverlust irgendwie abrunden mit der Trainingsmethodik. Ja, vielleicht hast du ja nochmal so eine Art Top-3-Tipps irgendwie, die du den Hörern mitgeben kannst, worauf sie ja gut im Training achten können, wenn sie irgendwie das Gegenpressing trainieren wollen.
Also wie gesagt, ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, sich und den Spielern auch klarzumachen, dass das Gegenpressing halt über diesen ersten Impuls, ich renne drauf auf den Ball, um ihn wieder zu erobern, hinausgeht. So Gegenpressing ist ja eigentlich ist viel mehr, dass man sich dessen bewusst ist, auch da eben dann so ein bisschen seine Übung drauf hinaus aufbaut und eben auch immer darauf achtet, dass wirklich alle Spieler beteiligt sind, der betreffenden Mannschaft. So. Dass eben dann nicht irgendwie zwei, drei Spieler, die entfernt sind, einfach nur stehen und den Ball jagen, den Spieler die Daumen drücken, sondern dann auch eben wirklich eine klare Aufgabe haben und dass man das als Trainer definitiv auch klar einfordert. So, das ist, glaube ich, ganz entscheidend dann letztlich auch in der Umsetzung, damit wirklich das Gegenpressing dann auch ein ja, mittel- und langfristiges oder einen langfristigen Effekt dann auch auf eine Mannschaft und eine Spielwirkung dann irgendwie hat.
Ja, sehr cool. Und dann stelle ich meinen Gästen ja immer noch die Abschlussfrage und das ist die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Grünster Moment als Trainer. Das war wahrscheinlich dann damals, als ich noch in Kunshagen Trainer war und da die U15 machen durfte, als wir dann in der Oberliga und im Pokal quasi beides gewonnen hatten. So, das war eine coole Erfahrung, eine coole Zeit auch mit den Jungs, wirklich coole Spiele mit dabei gehabt. Und das so dann auch noch in Anführungsstrichen in meiner Jungtrainerphase, in der ich dann da war, war das auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, definitiv. Aber die ganze Saison würde ich dazu zählen, ja.
Ja, sehr cool. Dann auch auf jeden Fall auch nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für die Hörer kann ich auch schon mal sagen, dass ich noch Zusagen von weiteren Gästen habe, sodass ihr euch da auf neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.